herzlich willkommen zur 36. Folge vom Pixelgulasch. Gemeinsam, wie immer, an meiner Seite der wundervolle Basti, a.k.a. The Bock Music. Hallöchen, mein Lieber.
Und dementsprechend an meiner Seite der Let's Ray TV, beziehungsweise Let's Ray, beziehungsweise Ramon.
Hallo.
Der da.
Hallo. Hallo. Oh, Basti.
Boop.
Ah. Ich hab dich geboopt. Ja, da sind wir wieder. Eine neue Folge, ja, neues Glück. Und wir freuen uns heute ein bisschen Nostalgie in diesem Stream, wollte ich schon sagen, in diesem Podcast versprühen zu können.
Vielleicht mal eine kleine, ich muss mal kurz einhaken.
Ja.
Eine kleine Info vorneweg für alle, die sich wundern, weil du hast mir eigentlich vorneweg gesagt, du bleibst bei dir heute auch dunkel. Bei mir ist es heute ein bisschen dunkler.
Ach so, stimmt. Ich hab voll
bei vergessen. Bei mir ist es heute ein bisschen dunkler, weil meine LEDs, die mich eigentlich beleuchten, kaputt sind. Beziehungsweise eigentlich das Steuergerät, was ich dafür habe.
Basti lässt sich jetzt von einem weißen Fenster im Bildschirm beleuchten.
Und von meiner Nachttischlampe. Ein bisschen improvisiert habe ich.
Ja, aber es geht, Basti. Also ich finde, ja, das geht voll klar. Das geht voll klar. Also für die Zuschauer, das geht voll klar.
Ja.
Und für die Zuhörer, das geht voll klar.
Und für dich geht das auch klar?
Für mich geht es auch klar. Geht's für dich dann auch? Geht's für dich auch klar?
Ja, für mich geht das auch klar.
Also, wenn es für uns klar geht, dann, wenn es für jemand nicht klar geht, dann
ab damit in die Kommentare.
Gehabt. ja, wir wollen heute ein sehr schönes Thema aufmachen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir sprechen mal wieder über Spiele aus der Vergangenheit, und zwar Spiele unserer Jugend. Und das soll in diesem Fall keine Top-Liste werden, so wie wir es sonst ja auch gerne machen, hier Top 5 unserer Lieblings-Soundtracks oder sonst irgendwas. Wir wollen heute mal ganz frei über Kinder aus unserer Jugend, Spiele aus unserer Jugend sprechen oder aus unserer Kindheit. Und wollen da ganz frei sein, dass eben nicht wie sonst in der Top-Liste beim Basti Secret of Mana oder bei mir Final Fantasy X natürlich ganz oben stehen würde. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile.
Wer uns kennt, der sollte wissen, welches unsere absoluten Lieblingsspiele sind. Aber genau die wollten wir heute halt nicht nennen.
Genau. Also hier natürlich Honorable Mentions und auf Ehre Final Fantasy X, Secret of Mana, beste aller Zeiten. Aber wir wollen heute mal so ein paar andere, vielleicht Perlen, vielleicht aber auch Spiele, die eigentlich gar nicht so geil sind, aber wir sie einfach viel gezockt haben, so in unserer Kindheit.
Oder vielleicht auch eventuell sogar die jüngere Zuschauer und Zuhörerschaft von uns, die aber auch gerne mal Retro-Games ausprobieren würden, um denen vielleicht auch mal ein paar Spiele ans Herz zu legen.
Mhm. Ja, weil ich würde sagen, so der Großteil der Spiele, die ich mir so aufgeschrieben habe, entweder es gibt Remakes, man kann sie auf Steam zocken mittlerweile, sogar kostenlos. Oder, ja, manche nicht.
Ich hab mich gar nicht vorbereitet, weil ich vermute, dass ich vieles im Kopf habe, was ich nennen kann, auf jeden Fall. Sowohl PC als auch die Konsolen aus meiner Zeit halt. Ne?
Genau, und das ist eigentlich direkt das Nächste, was wir vorab noch ansprechen wollten. Und zwar definiert sich Kindheit und Jugend bei Basti und mir unterschiedlich, weil, wie ihr alle wisst, Basti wird ja dieses Jahr
ist ja schon fast 40.
Genau. Ja? Und ich bin ja noch ganz blutiger Junge, 29, ganz knackig und wild. Und deswegen ist natürlich meine Jugend nicht ganz so weit weg wie die von Basti.
Genau das ist es. That's the point.
Und dementsprechend ist hier, Basti, wir haben es uns vorhin ausgerechnet, deine Jugend geht bis ins Jahr 2001, wenn man die Jugend definiert, bis zum 18. Geburtstag. Mhm. Und das schließt ein, welche Konsolen zum Beispiel?
Schließt für mich ein tatsächlich, also es würde eigentlich das NES noch mit einschließen, aber da habe ich gar keine Erinnerungen dran und oder Punkte, die ich ansprechen könnte, wollen würde. Bei mir ist es dann eher so, fängt ab Super Nintendo an, SNES, PlayStation 1 und tatsächlich auch die Dreamcast noch in Teilen. Und PC-Gaming natürlich auch.
Ja. Ja, und bei mir ist es halt, geht's bis 2012. Meine Jugend und Mama, stimmt das? 94 plus 18 sind 2012.
Du bist ja genauso gut in Mathe wie ich.
Ja. Nicht. Ja, doch. Ja, doch, ist richtig, 2012. Mama, 1983, 2001. Hä, wir sind doch nur 10 Jahre auseinander.
Ja.
Ach so, ja, gut, okay. Aber ich bin ein alter 94er, du bist halt ein junger 83er. Du könntest ja jetzt auch 84 sein. So, genau, wenn ich jetzt 93 wäre, dann wird's bis 2011 gehen. Ja, okay. Ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es, sage ich mal, die N64, die PlayStation 1, aber auch die PS2 und die Nintendo GameCube, natürlich auch die Game Boys und Game Boy Advance und PC mit einschließt. Und theoretisch, ich habe sogar ja auch, habe ich ja auch mal erzählt, auf der Sega Mega Drive habe ich ja auch mal was gezockt.
Okay.
Vielleicht nenne ich das ja heute auch noch.
Aber mal gucken. Das hatten wir ja vorher, hatten wir ja gerade schon, also die mit der Sega Dreamcast hast du keine Berührungspunkte gehabt. Nee. Ne?
Also Sega, die einzige, die, also war damals im Kindergarten Sega Mega Drive, hatte ich ein Game, wo ich auf der Sega Mega Drive gezockt habe.
Mhm.
Aber sonst, ja, genau. Und darüber würden wir heute sprechen und wir würden uns da einfach abwechseln. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht festgelegt, dass wir jetzt so und so viele Spiele nennen, sondern wir nennen einfach mal abwechseln, gucken mal, wie viel wir über die jeweils erzählen, was der andere jeweils über das Spiel weiß und gucken einfach mal, was sich da heute so ergibt. Und wie gesagt, vielleicht ist ja das ein oder andere Game dabei, das ihr noch gar nicht kanntet. Und das, ja, die eine oder andere Überraschung. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Sind schon ein paar sehr krasse Dinger dabei.
Bin auf jeden Fall gespannt. Du hast dir Titel aufgeschrieben, ne?
Ja, also ich habe mir ich habe mir jetzt 14 Titel aufgeschrieben, die mir jetzt, sage ich mal, so wahllos in den Kopf gekommen sind.
Und könntest du rein theoretisch auch noch andere Titel nennen?
Ja.
Okay.
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Jetzt, mir sind gerade, ich habe kurz drüber nachgedacht, sind mir direkt nochmal 3 Titel eingefallen. Schreibe ich mir mal schnell auf, ja. aber ja. Wer soll denn anfangen, Basti? Willst du anfangen, soll ich?
Also, ich kann gerne anfangen. Nur ich will das gar nicht chronologisch aufwürfeln. Ich würde einfach,
ganz wahllos.
Einfach drauf los.
Ja.
Weil das, gerade weil ich Sega Dreamcast auch genannt habe, würde ich tatsächlich schon als erstes schon ganz gerne einen Titel auf der Dreamcast nennen.
Mhm.
Und zwar Soul Calibur.
Mhm.
Beat'em Up. Entstanden aus eine Serie, die entstanden ist aus Soul Blade. Soul Blade gab es auf der PS1. Das habe ich zwar auch gespielt, aber so richtig gecatcht hat mich die Serie erst mit Soul Calibur.
Mhm.
Und ist halt ein Beat'em Up, was ich immer mal wieder gerne spiele. Bis heute. Also, natürlich der aktuellste Teil jetzt, ne? Logischerweise, aber. Da habe ich richtig, richtig viele Stunden reingebuttert.
Willst du auch einmal dazu sagen, wie alt du da warst ungefähr? So in welchem Zeitraum das war?
Das muss, da muss ich 16 gewesen sein. Also 16, 17 rum. Weil das, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Release-Titel war für die Dreamcast. Aber es kam halt, die Dreamcast hatte sowieso ein sehr kurzes Leben.
Ja.
Aber so spät kam das nicht. Also ich hatte noch keinen Führerschein. Also das weiß ich. Das weiß ich noch.
Ja. Ja, das ist ja meistens so, wenn man dann zurückdenkt, so wann war denn das, dann kann man meistens solche Zeiträume gut damit festlegen, indem man sich erinnert, was war denn in dem Zeitraum noch? Was habe ich denn da sonst noch gemacht? Bin ich da gerade noch zur Schule gegangen? Hatte ich da einen Führerschein? Wo habe ich da zu der Zeit gelebt? Das ist bei mir zum Beispiel ein großes Indiz, weil ich super oft umgezogen bin als Kind. Also sehr, sehr häufig. Und ich kann also richtig gut innerhalb so von 2-3 Jahren zeitliche Räume finden, weil ich mich dann erinnern kann, wo habe ich zu dem Zeitpunkt gelebt, weil ich halt wirklich so alle 2-3 Jahre umgezogen bin früher. Ja. Das ist zum Beispiel sehr, sehr einfach für mich.
Als ich Soul Calibur gespielt habe, da habe ich natürlich auch eine richtig krasse, eigentlich beschissene Erinnerung an meine Kindheit, weil da haben wir als Familie noch in einem Haus gewohnt, wo wir einen ganz, ganz üblen Wasserschaden hatten. Ganz übel. Also das, da ist es dann durch die Decke gekommen. So ach, krass. Hey. Ja. Das ist so ein Einschnitt. Also so ein Erlebnis, was halt so wirklich, das vergisst man nicht.
Mhm.
Ja. Und das kocht halt auch wieder hoch, sowas, ne? Wenn du so Spiele nennst und du auch dich an die Umgebung erinnerst, wo du das gespielt hast.
Ja.
Ja. Ja.
Hast du denn Soul Calibur meistens alleine gezockt oder irgendwie mit Kumpels?
Sowohl als auch. Also wenn ich mal Besuch hatte, haben wir das auch gerne gespielt. Mhm. Aber halt auch stundenlang. Ne? Also immer. Und es ist halt wirklich nur ein Beat'em'up.
Ja. Ja, ich denke, früher waren halt auch einfach, da hast du wieder so ein bisschen so das Erwartungshaltungsmanagement. wenn man sich jetzt so Sachen anguckt wie Street Fighter 6 oder Tekken 8 oder Mortal Kombat 1, da ist halt, es reicht halt nicht einfach nur noch ein Beat'em-up. Da müssen da auch noch irgendwelche Arcade-Areas sein oder sonst irgendwelche Story-Elemente. Irgendwas muss Besonderes daran sein. Früher war es halt so basic Beat'em-up klassisch, das hat halt gereicht.
Ja.
Das war den Leuten genug. Heute ist es ein bisschen was anderes, deswegen...
Ja, es reicht halt nicht mehr.
Ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, das ist eigentlich mein erster Titel, den ich gerne nennen wollte.
Hm? Ja, dann würde ich mich da direkt mal anschließen in diesem Genre. Hm. Auch eins, wo wir schon öfter, eigentlich, das ist, wir nennen es eigentlich immer im selben Atemzug. Wenn du Soul Calibur sagst, dann sag ich natürlich immer Tekken 3.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Und Tekken 3 ist jetzt zum Beispiel eins, das hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber das ist mir jetzt natürlich direkt eingefallen, als du Soul Calibur genannt hast. Tekken 3, PlayStation 1.
Also ich glaube, es ist noch zu der Endzeit der PlayStation 1.
Also, ne? Nee. Obwohl, doch, ja, ja, kann sein, kann sein. Ich hab's gespielt im Zeitraum, da kann ich mich jetzt wieder dran erinnern, weil ich eben, weil ich weiß, wo ich gewohnt habe. Und zwar im Jahr 2000, 2001. Da muss es ungefähr gewesen sein. Das heißt, da war ich 6, 7, 8 Jahre alt, so in die Richtung. Ich war also noch sehr, sehr jung. Durfte es natürlich nicht spielen. Also ich musste ich es spielen. Mein Bruder hatte die PlayStation 1. Also es war seine Konsole, er war 5 Jahre älter als ich. Er durfte es mit 12 dann spielen. Aber musste auch vorsichtig sein. Also er musste quasi meiner Mutter immer verheimlichen, wie brutal es denn eigentlich wirklich ist. Und ich habe halt, sag ich mal, öfters zugucken dürfen, durfte dann auch mal spielen, habe mich heimlich, wenn er in der Schule war und ich früher zu Hause war, in sein Zimmer geschlichen, habe die PlayStation angemacht und habe heimlich gespielt zum Beispiel, weil ich es halt schon immer cool fand. Warum fand ich es cool? Ich war selber, konnte ich es natürlich nicht so richtig, obwohl Yoshimitsu habe ich alle Tricks gelernt, also da wusste ich dann schon genau, wie man mit Yoshimitsu spielt, aber als kleiner 6-7-Jähriger kannst du natürlich, also hast du nicht so die Skills, dafür ist es dann doch zu komplex gewesen. Aber warum hat es mir so viel Bock gemacht? Weil ich den Soundtrack schon immer cool fand, weil ich es schon immer geil fand, wie die Charaktere aussahen und diese kleinen Filme, die man freischalten konnte mit den Charakteren. Das hat einfach, sag ich mal, den einzelnen Charakteren so viel Leben eingehaucht, was ich damals als Kind super beeindruckend fand. Ja. Und ich habe es einfach immer geliebt, mir die Charaktere anzugucken. Also mir ging's, glaube ich, bei Tekken gar nicht in erster Linie darum, sich gegenseitig zu verkloppen, weil ich immer verloren habe. Mein Bruder war natürlich immer besser als ich. Aber ich mochte einfach die Charaktere so sehr und deren Designs und wie sie sich bewegt haben und so. Also das fand ich halt schon immer richtig, richtig geil. Und das hat mich schon immer sehr begeistert.
Ich habe gerade eine Frage im Kopf. Ich würde dir gerne mal die Frage stellen. Dein Einstieg war doch eigentlich dann auch Tekken 3. Ne? War das dein Einstieg in die Tekken-Serie?
Ja, ja. Ich habe danach auch nie wieder ein anderes gespielt. Also Tekken 3 war auch das Einzige, was ich gespielt habe.
Okay, weil mein Einstieg war ja Tekken 2 tatsächlich. Ne?
Ja.
Tekken 1 habe ich nicht gespielt, aber Tekken 2, da habe ich, da bin ich eingestiegen und dann, ja, gab es ja für die PS2 Tekken Tag Tournament irgendwann. Und
ja.
Das hat dann, ne, kam dann Teil für Teil raus. Heute sind die nicht mehr so gut, die letzten.
Also keine Tekken Ahnung. 7 war richtig schlecht. Ja. Habe ich gespielt, das fand ich richtig, richtig schlecht.
Fand ich auch nicht gut.
Ja.
Aber Tekken 3 fand ich auch gut. Ja.
Also ich finde ganz echt, ich weiß ja, wie Tekken 2 aussieht. Ich finde der Sprung von Tekken 2 zu Tekken 3, den fand ich halt super, super krass. Rein optisch, ja, rein grafisch.
Das ist korrekt. Weil die Charaktere.
Das waren keine Polygonmodelle mehr.
Richtig. Die waren halt noch richtig. Du hast die Polygone, konntest du zählen beim zweiten Teil.
Ja, du hattest den Kopf, du hattest den Unterarm, den Oberarm. Das waren alles einzelne Polygone so.
Ja.
Ja, und es war halt bei Tekken 3 hast du halt komplette Körper gehabt einfach und es war auch super inszeniert. Man muss auch sagen, rein storytechnisch, ja, ist ja Tekken 3 so der Top-Notch, den es so gibt, weil Tekken 8 schließt ja jetzt wieder an Tekken 3 an. Das, also zumindest meinem Empfinden nach.
Mhm.
Es gibt auch eine Serie auf Netflix, eine Zeichentrickserie oder Anime-Serie, die über die Lore von Tekken 3 geht, die kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ist ziemlich cool gemacht und macht Bock anzuschauen auf Netflix. Und auch das war sehr, sehr cool. Ich habe die Story damals bei Tekken 3 sehr gemocht mit Ogre und so. Also das ist so ein Hey Hachi. Das war schon cool. Und die ganzen Sprüche, die sie abgefeuert haben und so. Das,
wie heißt denn die Serie? Tekken Blood, irgendwas mit Blood?
Ja, genau. Irgendwie sowas. Hat, glaube ich, 6, 7 Folgen.
Habe ich schon gesehen, dass es die da gibt.
Kann ich empfehlen, ist cool. Ja? Also habe ich an einem Abend oder an einem Nachmittag mal durchgebinged, weil die Folgen sind, glaube ich, auch nicht so lang. Also 6 Folgen aller 30 bis 40 Minuten. Also hast du auch recht schnell durchgeboxt. So.
Okay.
Und ist cool, weil es geht halt um Tekken 3. So, es ist halt wirklich Tekken 3 als Anime quasi. Mhm. Und auch ein bisschen deeper, wo man ein bisschen was erfährt, auch über die Hintergründe von Jin und so weiter und wie das alles so gekommen ist. Also schon cool. Und das hat mir bei Tekken 3 auch immer sehr, sehr gut gefallen.
Okay.
Ja, und ja, auch die Charaktere, deren Stimmen und so. Also Tekken 3 hat mich schon sehr fasziniert, auf jeden Fall. Und ja, und es war auch cool zum Zocken. Mhm. Es gab ja auch hier dieses Tekken-Volleyball, was eigentlich total scheiße war, aber irgendwie war es dann doch wieder lustig.
War das ein Minigame im Game?
Genau. Ja.
Ich kann mich erinnern, glaube ich.
Ja, da musstest du halt deine Moves gegen den Ball machen und dann ist der teilweise so leuchtend auf die andere Seite geflogen. Dann musste der den abwehren oder man wurde dann getroffen, wenn er auf den Boden fällt. Dann hast du halt verloren.
Ja.
Und da gab es dann halt auch so Cheat-Moves hier. Ich meine, Eddie Kurdo ist ja zum Beispiel sowieso einer, gegen den willst du nicht spielen. Dann gab es bei dem Tekken Volleyball Gon, den kleinen Dinosaurier.
Mhm.
Seine Hitbox war einfach so lang und er war so flach, dass er nicht verlieren konnte im Tekken Ball.
Okay.
So. Also, ja.
Das habe ich gar nicht so verfolgt, dieses Volleyball.
Ja, war auch nicht so gut, aber man hat es halt trotzdem irgendwie gezockt. So als Kind, ist, wie gesagt, Erwartungshaltung ist halt nicht so hoch. Mhm. Du nimmst alles irgendwie. Ja. Aber auf jeden Fall Tekken 3 war sau cool, habe ich sehr, sehr viel gespielt. Heimlich.
Mhm. Ja, ich würde jetzt ganz gerne mal in ein ganz anderes Genre springen.
Mhm.
In ein Genre, was mich eigentlich auch schon seit der Kindheit prägt und wo ich eigentlich nie so richtig weggekommen bin von und ja auch mittlerweile auch Rennsimulationen sehr gerne spiele. Aber ich will mal auf die Need for Speed-Reihe zu sprechen kommen. Und zwar hatte die ja ihren Beginn auf dem Sega Saturn und der PS1 damals mit The Need for Speed. Ich habe allerdings sehr, sehr gerne Need for Speed 2 und 3 gespielt. Eigentlich noch viel lieber Need for Speed 2.
Mhm.
Weil das ist so ein, also es ist teilweise auch echt wirklich, als wäre es ein Fantasy-Racer gewesen. Du hast halt deine Sportwagen, das waren auch lizenzierte Karren, die du gefahren bist. Aber die Strecken, wo du durchgefahren bist, das waren teilweise, ich kann mich an eine Strecke erinnern, da bist du so durch so eine Filmszenerie gefahren. Also es ist wirklich fast schon Fantasy-Szenerie so.
Mhm.
War schon richtig, richtig cool. Und was mich an dem Spiel halt so übelst fasziniert hat, waren halt Präsentationsvideos der Autos.
Mhm.
Du konntest dir, also nicht nur Videos, sondern auch einen Sprecher, ein sehr bekannter Sprecher hat zu den Autos so ein bisschen was erzählt. Das konntest du dir anhören und halt so eine Art Werbevideo halt anschauen über das Auto.
Ja.
Und die waren halt auch immer mit einem richtig krassen Soundtrack untermalt. Und ich musste mir die ständig angucken. Eigentlich jedes Mal, wenn ich das Spiel in die PlayStation gelegt habe, ich musste mir immer wieder diese Videos angucken.
Mhm.
Teilweise mehrfach. Und das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung eigentlich.
Wie alt warst du da?
Das war, glaube ich, warte mal, wann war das? Ich müsste googeln, wann das rauskam. 96? Oder 95? Wann kam Need for Speed 2 raus? Need for Speed 2.
Mhm.
Oh, nee, ich war schon, okay, es kam 97 raus. Und in Europa 98. Also ich war
also auch
schon
15.
14, ja.
Ja.
Ja, aber ist eine sehr, sehr schöne Kindheitserinnerung, tatsächlich. Auch wenn ich schon in einem jugendlichen Alter war.
Ja. Ja, also Need for Speed habe ich ja, habe ich ja auch einige gespielt, Need for Speed 2 nicht. Ich könnte jetzt mal gucken, wann das erste rauskam, das ich gespielt hatte. Das war Need for Speed Brennender Asphalt.
Also ich würde tatsächlich sagen, um mal vielleicht nochmal kurz was zum Spiel zu erzählen, ja. Heute natürlich auf die heutige Sicht gesehen, gameplay-technisch total schlecht gealtert.
Ja gut, das ist ja normal, oder bei so alten Rennspielen. Das heißt, da ist vielleicht die Steuerung noch einigermaßen gut, aber optisch ist natürlich...
Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich es heute nochmal spielen würde, aber trotzdem verbinde ich da sehr, sehr viel Kindheit mit.
Mhm.
Und das ist auch so mit einer der Gründe, warum ich immer noch an diese Serie glaube. Immer noch. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der noch an diese Serie glaubt.
Ja, aber Unbound war doch ganz cool eigentlich,
ja,
oder?
Ja, fand ich. Also viele fanden es nicht gut, aber mir hat es gefallen.
Ich habe jetzt mal geguckt hier, Brennender Asphalt, das war 1999. Das war, glaube ich, das erste, das ich gespielt hatte, weil da war der Mercedes SLK drauf auf dem Cover.
Das ist Teil 4, ja.
Ja, und das fand ich cool. Also, weil der SLK halt drauf war. Aber ich hab's nie wirklich durchgespielt, weil es war viel zu schwer, weil da war auch ein Schadensmodell und so noch da.
Hast du das auf der PlayStation gespielt? Nee, oder auf dem PC? Auf dem PC war es deutlich besser.
Ja?
Auf dem PC war das viel besser. Das war ein ganz anderes Spiel als auf der PlayStation 1.
Okay. Ja, also ich weiß noch, ich hab das, glaube ich, weil mein Vater hatte das, weil mein Vater hat auch früher so ein bisschen gezockt und der hatte dieses Need for Speed, da habe ich das eben bei ihm ab und an mal ausprobieren können. So, aber ja, ich sag mal so, es gab schon viele Arcade-Racer, aber Need for Speed war damals nicht so arcadig, wie es heute ist, würde ich sagen. Damals war das schon mehr, also hat schon versucht, ein bisschen realistischer zu sein.
Findest du?
Ja, zumindest vom Gefühl her.
Ja. Ja, da gab es deutlich aggressivere Spiele halt auch, was das Arcade-Feeling angeht, ja.
Ja, weil ich hatte so das Gefühl, du hattest halt bei Need for Speed schon immer so, es ging schon drum, möglichst realistische Rennen zu fahren und nicht irgendwie, keine Ahnung, hier bei, wie heißt das andere, wie heißt's? Mann, sag doch mal ein paar Rennspiele, so ein paar Arcade-Racer. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Meinst du denn jetzt auf der PlayStation 1?
Ja, von früher halt.
Also Serien? Test Drive?
Nee.
Was gab's denn noch?
Basti, jetzt komm schon, du kennst die doch. Mann, ey, das ist jetzt, wenn Lom zuhört, dann fasst er sich gerade an den Kopf und denkt sich, Mann.
Da kommt doch an, was für Rennspiel. Also es gab ja so.
Ja, von früher die Arcade Racer, die was auch auf der Sega und so waren.
Auf der Sega?
Ja. Komm schon.
Auf der Sega Mega Drive? Oder meinst du Daytona USA und sowas? Da wollte ich jetzt gar nicht drauf zu sprechen kommen. Also Daytona USA oder.
Mir fällt es gerade nicht ein.
Colin McRae ist ja eigentlich auch noch so eine Serie, die...
Wenn ich es gleich sag, und da, also, das ist das, dass du das jetzt nicht sagst, Mann! mir fällt der Name nicht ein. Ich hab's nie gespielt. Deswegen, das soll mir verziehen sein, aber Alter. Es gibt doch ganz viele. Basti, wieso fallen dir denn jetzt keine Arcade ein? Du kennst Racer, die doch weiß alle.
Ich gar nicht. So richtig Arcade Racer?
Ja.
Ja, es gibt viele Spiele, aber ich habe vieles halt, also einiges habe ich aber auch nicht gespielt. Wipeout zum Beispiel.
Wipeout, das meine ich. Mein
es
Gott.
Es ist ein Racer, okay, aber das ist halt, der ist halt sehr futuristisch.
Ja? Nee, da meine ich doch nicht das. Da meine ich doch nicht Wipeout. Da meine ich doch was anderes. Ach man, Basti, das ärgert mich jetzt richtig. Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Oh, da meinst du Destruction Derby? Aber Destruction Derby war nicht Arcade.
Nee, das ist ja auch kein Rennspiel in dem Sinne.
Destruction Derby wäre übrigens ein Spiel, was ich auch nennen würde.
Oh. Es macht mir jetzt fertig. Das macht mich jetzt richtig, richtig fertig.
Wonach googelst du jetzt?
Rennspiele allgemein.
Alter, du meinst nicht Forza, oder?
Nein.
Weil Forza, das gab es damals noch nicht.
Das ist ja unfassbar.
Midnight Club.
Nee. Ey, komm, das ist das Bekannteste.
Nee.
Das glaube ich nicht. Das, doch.
Das glaube ich nicht. Gran Turismo?
Alter, das kann doch nicht. Ich hab's vor Augen, wie es aussieht.
Wie sieht's denn aus? Erklär doch mal.
Es ist recht farbenfroh. Boah, ey, das lässt mich jetzt nicht mehr los, gell? Oh, es ist schrecklich. Oh Mann, ey.
Ich glaube,
das.
So verzweifelt habe ich dich im Podcast noch nie gesehen.
Nee, weil eigentlich müsstest du das wissen.
Wahrscheinlich weiß ich sogar, aber ich weiß nicht, was du meinst jetzt. Also vielleicht kenne ich die Serie, die du jetzt ansprechen willst. Ist es eine Serie oder sind es mehrere?
Es ist eine Serie, ja.
Also sind mehrere Spiele, okay.
Hier Daytona meine ich.
Habe ich doch gesagt.
Hast du es gesagt?
Habe ich gesagt.
Ach so, ja, das meine ich. Mann. Basti, ey.
Ja, Daytona und Virtual Racing, aber das waren halt Exklusivtitel auf der Sega Saturn.
Genau, das habe ich gemeint, ja. Mann, Basti, warum hast du das nicht direkt gesagt? Hast du gesagt? Wieso habe ich dir nicht zugehört?
Daytona habe ich genannt, Virtual Racing nicht, aber Daytona habe ich gesagt.
Ja, das meine ich. Warum haben wir jetzt nach anderen Rennspielen gesucht?
Weiß ich nicht.
Ach so, genau, weil Need for Speed meiner Meinung nach früher ein bisschen realistisch angehauchter war. Ach so.
Ja, die ganzen, also die Arcade-Rennspiele, die du meinst, die sind dann oft damit verbunden gewesen, einen Countdown-Timer ablaufen zu haben. Mhm. Das war bei Daytona USA war das so. Das war bei Cruisen USA. Das war ich habe es auf Arcade-Rennspielautomaten gespielt, aber das gab dann auch eine Umsetzung für die N64 später. Cruisen USA. Cruisen USA und Cruisen World waren das. So. Mhm. Solche Spiele halt. Ja, aber sowas habe ich dann eher weniger gespielt. Ich bin eher so in diese Richtung, weil Need for Speed, Midnight Club, dann später auch Gran Turismo, das ist ja dann auch nicht mehr Arcade gewesen. Ja.
Ja. Ja.
Aber im Kern, nochmal, um das nochmal zu untermalen, mit Need for Speed verbinde ich sehr viel Kindheit.
Ja. Ja, ich bin jetzt gerade leider innerlich 10-mal gestorben gerade. Das war jetzt alles sehr, 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 sehr schrecklich.
Und dafür hast du ja deine Spiele aufgeschrieben. Ich erzähle ja aus dem Bauch raus.
Ja. Ja, okay. Ich würde sagen, wir bleiben mal beim im Renngenre. Ich habe nämlich, ich könnte jetzt natürlich ja auch Need for Speed und sowas nennen, aber ein Spiel, das ich extrem geliebt habe als Kind, war Crash Team Racing. Das
Echt?
Äquivalent zu Mario Kart 64 damals auf der PlayStation 1. Ja, Crash Team Racing war für mich damals das bessere Mario Kart, obwohl ich Mario Kart 64 heißt es, glaube ich.
Was hast du gerade gesagt? Mario Kart auf der 64?
Ja, ich glaube Mario Kart 64, so heißt das Spiel doch auch,
ja,
oder?
Ja, heißt es.
Genau, und Crash Team Racing war für mich immer das bessere Mario Kart 64. Es war quasi, also es sah besser aus.
Mhm.
Muss man einfach sagen, auf der PlayStation 1, Crash Team Racing sah bombastisch gut aus. Es war sehr viel vielfältiger. Du hattest nicht nur Rennen, die du quasi wie bei Mario Kart einfach so Grand Prix, Mario Grand Prix fahren konntest, sondern du konntest beim Crash Team Racing konntest du nicht nur diese Grand Prix fahren, sondern du hattest einen richtigen Story-Modus. Was Mario Kart bis heute nicht hat. Das ist zum Beispiel was ich bei Mario Kart 8 sehr vermisse. Ich habe jetzt jeden Cup quasi gefahren auf der Switch, bekomme überall meinen Goldpokal, vielleicht auch meine 3 Sterne, weil ich überall Erster geworden bin in allen 4 Runden. And that's it. Ansonsten Online-Funktion.
Gibt noch einen Battle-Mode.
Ja, der Battle-Mode, ja, stimmt. Auch der war bei Crash Team Racing besser, finde ich.
Ja.
Und vom Prinzip her dasselbe, aber irgendwie auch wieder cooler und abwechslungsreicher. Aber ich finde, es fehlt so ein bisschen die Vielfalt bei Mario Kart 8 zum Beispiel. Und das würde ich mir wünschen, dass Mario Kart 9 sich so ein bisschen was bei Crash Team Racing zum Beispiel abguckt. Bei Crash Team Racing. Zum einen hast du natürlich die ganzen Crash-Charaktere, die in meinen Augen auch irgendwie ein bisschen mehr Charakter hergeben als die Charaktere, die du im Mario-Universum hast, meiner Meinung nach. Und der Story-Modus ist halt einfach super, super vielfältig, was mir als Kind besonders viel Spaß gemacht hat. Weil du da quasi so eine Art Open World hast, in der du verschiedene Rennen fahren musst. Und jedes Rennen in diesem Story-Modus auf dieser Overworld hat verschiedene Challenges, die du erfüllen musst. Einmal musst du das Rennen gewinnen, dann gibt es wie immer bei Crash natürlich das Zeitrelikt, das heißt, die Rennen so schnell wie möglich abzuschließen und den Zeitgeist des Spiels, also die Vorgabe des Spiels zu besiegen,
ja,
die meistens sehr, 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 sehr knackig war. Dafür musstest du dann auch Zeitkisten einsammeln. Das heißt, es gab keine Items im herkömmlichen Sinne, sondern Zeitkisten auf der Strecke, die du dann eben einsammeln musstest, um die Zeit kurz anzuhalten, um am Ende eine möglichst niedrige Zeit zu haben, was teilweise sau anspruchsvoll war, weil du halt wirklich alle Kisten einsammeln musstest zum Teil, um die Zeit schaffen zu können. Also der Schwierigkeitsgrad war, was das angeht, sehr, sehr hoch. Und dann gab es eben auch noch die Chips, die man einsammeln musste, wo du dann auf jeder Strecke das Rennen gewinnen musstest und gleichzeitig die versteckten Buchstaben auf der Strecke einsammeln musstest. Das heißt, du musstest auch teilweise die Abkürzung nehmen, musstest gewagte Sprünge machen, um das C, T und das R einzusammeln und gleichzeitig auch noch Erster zu werden. Und das war eben auch nochmal besonders schwer, weil du teilweise, um die Buchstaben zu bekommen, halt so richtig weirde Sachen machen musstest, die dich natürlich ein paar Plätze kosten. Und das alles in Kombination, wenn du das dann irgendwie geschafft hast, hast du dir auch noch die Bosse freischalten können, wo du dann auch extra Boss-Fights hattest, wo dann, keine Ahnung, Commodore Joe eben fährt und du dann nicht so ein 1-gegen-1-Rennen hast und dann nicht einfach ganz normal, er sammelt Kisten ein, du sammelst Kisten ein, dann schießt man sich mit Items ab, sondern er hatte Special Abilities und konnte dann zum Beispiel dauerhaft hat er Bomben nach hinten geschmissen. Das heißt, ja, wenn du hinter ihm gefahren bist, hat er dich immer mit Bomben abgeschossen und er war auch viel schneller als du. Das heißt, du musstest mit Skill versuchen, an ihm vorbeizukommen. Und das alles in Kombination auch noch mit einer Story, die dabei irgendwie erzählt wird, hat das ganze Spiel halt super rund gemacht. Und anspruchsvoll und abwechslungsreich, was halt Mario Kart niemals hergegeben hat.
Das war aber auch nie anders, ne, bei Mario Kart.
Ja, richtig.
Das
richtig.
Muss man dazu sagen. Also diese Formel hat immer funktioniert irgendwie.
Na, aber es ist halt schade, weil es könnte so viel mehr gehen. Und ein Crash Team Racing hat es halt alles gemacht. Aber ja, ein Crash Team Racing oder Crash ist halt nicht Mario und nicht ganz so populär und nicht ganz so beliebt. Aber rein vom Kern, was dieses Spiel hergegeben hat, Crash Team Racing, ist es definitiv das bessere Spiel. Und auch was die Mechanik angeht mit dem Fahren und so. Damals, also Super Mario Kart 64, oder Mario Kart 64, hat damals diese Drift-Mechanik und so noch nicht gehabt. Crash Team Racing wiederum hatte das. Mhm. Und zwar sehr anspruchsvoll. Diese Drift-Mechanik, die du heute bei Mario Kart 8 hast, würde ich behaupten, ist abgekupfert von Crash Team Racing.
Ach, guck an.
Nur, dass sie es ein bisschen angepasst haben. Also es ist ein bisschen leichter. Bei Crash Team Racing musst du halt, um dein Fullspeed zu haben, da musst du halt ordentlich Skill haben. Bei Mario Kart kriegt man das eigentlich recht easy.
Die Drift-Mechanik an sich, die gibt's bei Mario Kart aber auch schon seit dem ersten Teil auf dem Super Nintendo, ne? Die gibt's schon immer, aber nicht, dass die dir einen Boost verschaffen kann. Das war ursprünglich noch nicht so.
Das meine ich nämlich,
ja,
einen
ja.
Boost.
Ja. Ja, gut, dann. Aber driften konntest du bei Mario Kart schon
immer. Ja, klar. Ja? Also früher bei Mario Kart 64, da bist du halt eher gehüpft in den Kurven, da bist du schneller rumgekommen als gedriftet.
Mhm.
Aber mit diesem Boost, das konnte halt ging halt bei Crash Team Racing auf der PS1 schon. Also, ich würde sagen, dass Crash Team Racing niemals die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hätte.
Ja, weil die Marke halt einfach nicht so beliebt ist wie Mario.
Sie ist beliebt, aber nicht so beliebt, ja. Ja. Es gab auch neue Ableger von Crash, aber man muss halt einfach sagen, dass seitdem Crash aus den Händen von Naughty Dog gegeben wurde und Crash Team Racing war eben auch noch von Naughty Dog, das hat halt funktioniert. Mhm. Und alles danach, also alles, was dann auf Game Boy Advance und PlayStation 2 und so kam, ist halt alles, das hat die Marke halt einfach kaputt gemacht. Ja. Man muss aber sagen, die Remakes, also die Insanity Trilogy, als auch eben jetzt Crash Team Racing Nitro Fuel, das ist ja das Remake da davon, großartig. Also die treffen den Kern schon sehr, sehr gut, aber ja, haben halt den Geist der Zeit, konnten sie einfach nicht mitnehmen, so wie in Mario Kart es aber immer gemacht hat. Ja, also hätte Naughty Dog Crash nicht abgestoßen, denke ich, wäre der heute sehr viel größer.
Bleibt abzuwarten, was aus Mario Kart noch wird, ne?
Ja, also das ist ja ein Selbstläufer. Ganz ehrlich, wenn die Mario... Es ist die Frage. Wird Mario Kart 9 gekauft, wenn es dasselbe ist wie Mario Kart 8? Sie müssen ja irgendwas Neues mit dazu machen.
Ja.
Und da habe ich halt zum Beispiel an so einen Story-Modus gedacht, wie bei Crash Team Racing. Wenn sie das einbauen, ich glaube, die Leute würden es lieben.
Ja, aber das die Sache ist halt, wenn jetzt mal die ganz normalen Super Mario Spiele, damit meine ich nicht unbedingt hier sowas wie Super Mario Sunshine, Super Mario Odyssey und so. Mhm. Da steckt halt schon ein bisschen mehr Story hinter, das merkt man ja auch. Aber diese Spiele wie New Super Mario Bros. Oder auch jetzt hier Super Mario Bros. Wonder, was jetzt rauskommt. Mhm. Das sind halt Spiele, da steckt nicht so viel Story hinter. Also das sind Sidescroller, da wird auf die Story gar nicht so viel Wert gelegt.
Da ist das Gameplay
im Mittelpunkt. Da ist es das Gameplay, was entscheidend ist. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass bei Mario Kart, da diese Formel immer funktioniert hat, da genauso wieder wird.
Ja, aber es geht da ja nicht, also ich sag mal so, bei Crash Team Racing ist jetzt keine packende Story da dahinter. Das ist halt, sag ich mal, ein bisschen Beiwerk. Mhm. Aber du hast halt einen Abenteuer-Story-Modus, der mehr Abwechslung bietet. Du hast eben nicht nur Rennen, die du fährst, sondern du hast eben diese Zeit-Challenges, die dir, wo das Spiel dir etwas voraussetzt. Weil klar, Mario Kart kannst du auch Zeitrennen fahren, aber du hast keine, also da ist nichts, was du schaffen musst. Da gibt's ja keine Bedingungen, so im Sinne von schaff die Zeit und dann bekommst du was. Dann bekommst du, keine Ahnung, eben dieses Platin-Relikt, wie es bei Crash Team Racing ist. Du hast bei Crash Team Racing die Bosskämpfe, du hast diese Chip-Challenges mit den Buchstaben einsammeln, du hast zusätzlich noch so Sammelaufgaben, wo du nochmal unabhängig von den normalen Strecken in so einem Areal hier so Kristalle einsammeln musst, was super nervig war, aber trotzdem ist es noch ein zusätzlicher Modi, den du hast. Und Mario Kart hat halt einfach nur Rennen fahren. Und that's it. Und das ist halt, ja.
Was Mario Kart, das ist jetzt meine eigene Meinung, was gerade online-mäßig, was dem Spiel guttun würde, wäre meiner Meinung nach mal so eine Bestenliste. Eine Bestzeitenliste.
Ach, das gibt's gar nicht?
Ich meine nicht.
Okay.
Ich meine nicht. Weil du hast ja auch, also ich meine einfach nur so einen Zeitfahren-Modus, wo du ohne jemand anders spielst, aber trotzdem halt irgendwie online deine Zeiten hochladen kannst.
Achso, doch, das gibt's. Das gibt's. Mhm. Ja. Ich habe das nämlich machen wollen. Ich dachte, ach komm, ich gucke mir das jetzt mal an pro Strecke. Aber das Problem ist, es gibt nur Online-Zeiten. Es gibt keine vom Spiel vorgegebenen Zeiten, die man schlagen muss, um eben was zu bekommen. Und das ist halt so das Ding, dann sagen sie hier, du kannst dir diesen Geist einschalten. Dann denke ich mir aber, okay, aber es gibt ja einen immer besseren Geist. Das heißt, ich werde niemals an den Punkt kommen, es sei denn, ich bin der Beste auf der ganzen Welt, wo ich dann mal irgendeine Challenge schaffe. Sondern einfach nur, okay, du kannst jetzt gegen einen Geist fahren, der braucht 50 Sekunden für die Strecke, aber du kannst auch gegen einen Geist fahren, der braucht nur 20 Sekunden. Ich finde, da fehlt irgendwie so ein bisschen der Anreiz, die Challenge, was...
Ach so, dass du immer besser werden kannst.
Ja, weil, klar, du kannst gegen Online-Geister fahren, aber was bringt's mir? Mhm. Ich will ja wenn das Spiel sagen würde, so, du hast drei Zeiten, die du schlagen kannst, Anfänger, Mittel und Schwer. Anfänger ist 50, Mittel ist 40 und Schwer ist 30 Sekunden. Dann weiß ich, okay, guck mal, das ist die Vorgabe vom Spiel, das ist die Herausforderung, die mir das Spiel stellt. Wenn ich das schaffe, bekomme ich, keine Ahnung, als Belohnung ein neues Fahrzeugteil oder so. Challenge da, okay, habe ich Bock drauf. Aber ohne irgendetwas, man muss ja was gewinnen können.
Aber ganz ehrlich, mir ist das noch nie aufgefallen, dass es dann eine Bestzeitenliste gibt.
Doch, wenn du in Mario Kart 8 auf Zeitfahren gehst oder wie auch immer das heißt, dann kannst du da alle sehen.
Ah, siehst du, das habe ich noch nicht. Ja, dann muss ich das mal ausprobieren.
Ja, da kannst du ja, wenn man dann, sag ich mal, wenn man die Freunde auch sieht, wie schnell die waren, dann kann man sich gegenseitig battlen. Das ist zum Beispiel auch ganz cool. Ja. Aber trotzdem, ich finde, Mario Kart 9 muss auf jeden Fall mehr mitbringen, sodass, ja, da einfach mehr Content drinsteckt, als einfach nur fahren. Aber müssen sie auch, ganz ehrlich, weil sonst können sie Mario Kart 8 auch einfach behalten.
Entwickelt die Serie einfach mal weiter.
Ja, traut euch einfach, weil die Leute kaufen sie.
Ja.
Aber wir wollen eigentlich über Spiele aus der Vergangenheit sprechen. Also und nicht über Racing.
Spiele aus der Zukunft, ne? Ja.
Ja. Irgendwie, man hat halt trotzdem irgendwie immer direkt die Verbindung zu dem heutigen Ableger und dem gegenüber.
Das wird, ja, es ist halt das typische Pixel-Gulasch. Das, ja.
Aber Crash Team Racing war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und wenn ihr das noch nicht kennen solltet, Crash Team Racing Nitro Fueled ist das Remake. Ich glaube, das kam 2016 oder 2014, irgendwie so. Mega. Also das ist quasi 1:1 dasselbe Spiel, nur mit noch ein bisschen mehr Content, auch mit Online und so, mit noch mehr Charakteren. Und es spielt sich quasi genauso gut, hat denselben Story-Modus, dieselben Strecken, sogar noch mehr Strecken. Da ist zum Beispiel Spyro auch als Charakter mit dabei zum Fahren. Kann ich sehr empfehlen. Macht richtig, richtig Laune.
Mhm.
Ja, so.
Ich würde gerne mal, wenn das okay für dich ist, Ramon, drei Spiele auf einen Streich nennen.
Sehr gern.
Weil das sind Spiele, die mit der ich meine LAN-Party-Zeit verbinde.
Okay, ja.
Da geht es natürlich um PC-Games. Mhm. Ich glaube über ein, ich weiß gar nicht, ob wir von einem Game von den dreien überhaupt Gameplay zeigen dürften. Also ich glaube eher nicht.
Mhm.
Ich rede zum einen erstmal von Counter-Strike.
Mhm.
Ja, damals noch als Mod für Half-Life die Beta gespielt. Also das, da habe ich angefangen. Die Beta 0.6, falls irgendjemand die noch kennt, also sich dran erinnern kann an die Zeit. Haben wir, also so, ich habe auch so dieses Clan-Leben habe ich halt so erlebt und wir sind dann auch auf größere LAN-Partys gefahren mit unserem Clan und haben da dann halt auch,
cool.
Turniere mitgespielt. Diese Zeiten habe ich halt auch mitgemacht und vor allen Dingen auch genossen. Und das waren dann halt so auch gerade die LAN-Party-Zeit, wenn du dann mal außerhalb von Counter-Strike, wenn du halt mal gerade kein Turnier-Game hattest, dann gab es halt auch andere Spiele. Wie zum Beispiel, und das ist für mich, verbinde ich halt sehr, sehr, also es ist für mich pure Liebe, ist halt Unreal Tournament, das allererste. Mhm. Unreal Tournament 99. Mega guten Soundtrack, mega gutes Gameplay und auch schön gestaltete Maps. Das ist halt ein Spiel, was man immer wieder spielen konnte. Viele haben damals haben sich eher bei Quake 3 gesehen. Die haben Quake 3 über Unreal Tournament gestellt. Ich nicht. Für mich war Unreal Tournament eigentlich das Action, der Action-Deathmatch-Shooter. Ich habe auch Quake 3 gerne gespielt. Das wäre jetzt das dritte Spiel, was ich nennen würde. Aber ja, für mich eigentlich, also hauptsächlich eigentlich Counter-Strike auf LAN-Partys und Unreal Tournament 99, das allererste.
Mhm.
Ja. Verbinde ich sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Zeit, tatsächlich. Eine unbeschwerte Zeit vor allen Dingen noch.
Ja, wie alt warst du da? Wahrscheinlich auch so 15, 16 rum, oder?
Wie gesagt, Unreal Tournament 99 ist 99 erschienen. Also, ne? Ich war wahrscheinlich sogar schon 16, 17, also kurz vorm Führerschein.
Ja, also ich selber habe die Ego-Shooter damals eigentlich gar nicht gespielt. Also ich glaube, ich war mal bei einer LAN-Party von meinem Bruder, durfte ich mal zugucken früher. Weil er da so waren in der Garage, haben da so eine LAN-Party gemacht, da durfte ich da mal daneben sitzen und zugucken, er und seine Freunde, weil ich war halt der kleine Bruder, der uncool, nicht cool genug, so mit dabei zu sein. Aber ich fühle LAN-Partys generell sehr, weil es einfach sau cool war, wenn man damals, jeder hat seinen PC mitgebracht, man hat seinen Bildschirm aufgestellt. Irgendeiner konnte nie mitzocken, weil bei einem irgendwie hat es nie funktioniert. Einer war immer raus. Und dann hat man halt die ganze Nacht durchgezockt, die verschiedensten Spiele. Und
das war halt auch noch zu Zeiten, wo Rechner noch ein bisschen empfindlicher waren. Also Bluescreens waren da an der Tagesordnung.
Ja.
Windows 98, Windows ME, da waren Bluescreens keine Seltenheit.
Ja. Ich meine, ich habe mal bei einer LAN-Party, ich weiß aber nicht mehr, wie alt ich da war. Wir haben damals Serious Sam zum Beispiel gezockt die ganze Nacht. Das war auch sehr, sehr cool.
Ein sehr, sehr cooler Multiplayer-Shooter.
Ja, ja. Aber wann hast du, weil du machst ja, sag ich mal so, heute zockst du ja gar nichts mehr so in die Richtung.
Ich würde gerne tatsächlich wieder.
Okay.
Counter-Strike kriegt ja jetzt demnächst das Update auf CS 2.0. Mhm. Ich würde es gerne ausprobieren und würde auch gerne in einem Fünfer-Team gerne spielen.
Mhm.
Mal gucken, ob sich Leute finden. Weil das sieht schon echt heftig aus, was sie daraus jetzt gemacht haben. Ich bin sehr interessiert.
Wie warst du so skilltechnisch damals unterwegs? Weil, also Tastatur und Maus ist ja schon immer so dieses, da war ja schon immer OP gegenüber dem Controller, wenn du da gezockt hast.
Ja, Counter-Strike gab es ja damals auch nicht auf Konsole. Also das hat man wirklich ausschließlich auf PC dann auch gegeneinander gespielt. Da gab es ja auch Crossplay noch nicht und sowas. Das war an sowas war ja noch gar nicht zu denken. aber wenn ich mich, ich war auf jeden Fall nicht gut, ich war nicht Pro-Gamer-like. Also so, das war ich nicht. Ich war also auch, wenn ich mal im Internet gespielt habe, weil ich bin ja einer der Konsorten, die das Internet mit dem 56K-Modem kennengelernt haben. Und da hatte ich natürlich wenn ich damit Counter-Strike mal online gespielt habe, da habe ich einen Ping von 300 gehabt oder so. Und also dafür hatte ich natürlich recht gute Stats für so einen 300er Ping.
Mhm.
Ne? Aber ich würde mich nicht unwahrscheinlich gut einordnen. Nein, würde ich nicht. Aber trotzdem habe ich sehr gerne gespielt.
Ja.
Und das war halt auch was anderes. Du hast das Zusammensitzen gehabt. Klar, ich meine, wir kennen das ja hier auch, ne? Auch von der Bubble. Ne? Man sitzt gerne zusammen, zockt auch mal vielleicht was zusammen. Ja. Aber auf einer LAN-Party war das dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, das wäre sowas, was ich sowieso auch mal cool fände, wenn das irgendwie in der Bubble zustande kommt, dass man irgendwie so eine Bubble-LAN-Party macht. Kann man auch mit Konsolen machen. Also, das ist ja gar nicht das Ding. Du kannst ja auch locker eine Konsole an deinem Bildschirm anschließen oder so.
Ja.
Es ist trotzdem cool. Also ich finde, es hat sich ja irgendwann, die LAN-Partys haben sich ja irgendwann aufgelöst durch Internet und so weiter. Alles hat sich so voneinander entfernt. Aber
also es gibt noch LAN-Partys, aber nur die ganz großen.
Natürlich, natürlich. Aber ich meine so die im kleinen Rahmen, so unter Freunden, hat sich, sag ich mal, die LAN-Party, davon hat man sich entfernt. Alles wurde online, alles wurde ein bisschen distanzierter. Aber ich finde, dass das mittlerweile alles wieder ein bisschen näher zusammenkommt, seitdem Discord eben auch zum Beispiel so groß ist. Weil man überlegt, ja, früher Teamspeak und so war auch möglich, aber war auch immer ein bisschen kompliziert. Heute ist es ja ganz einfach. Jeder hat Discord, jeder hat irgendwie Twitch oder sonst irgendwelche Plattformen, wo man zusammenkommen kann. Und deswegen finde ich so, dieses gemeinsame Spielen ist mittlerweile jetzt wieder ein bisschen einfacher geworden und es fühlt sich wieder mehr nach Zusammensein an, als noch vor 10 Jahren zum Beispiel.
Man ist halt noch schon wieder mehr connected.
Genau, ja. Also es ist nicht natürlich kein LAN-Party-Feeling, so wie ganz, ganz früher, aber man ist schon wieder näher beieinander.
Ja. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man wirklich in einem Raum, zum Beispiel,
einem Haus über mehrere Stockwerke.
Ja. Oder 50 Leute in der Turnhalle oder so. Das
ist
schon cool.
Ja, ja. Ja, irgendwann, vielleicht kriegt man sowas echt irgendwann mal hin.
Ja.
Und ich meine, Spiele gibt's ja mehr als genug.
Ja. Übrigens, kleiner Funfact zu Unreal Tournament. Unreal Tournament ist ja auch eine größere Serie. Ne? Gab es dann nach Unreal Tournament 99 kam Unreal Tournament 2003, dann kam 2004, dann kam Unreal Tournament 3, dann kam Unreal Tournament. Ja, also das ist halt aber das, was dann über die Unreal Engine 4, das war so ein Entwickler, so ein Open-Source-Ding gewesen. Wo halt Entwickler halt dran rumtesten konnten, so. Das hat sich aber leider nie etabliert so richtig. Deswegen, ich glaube, Unreal Tournament 3 war der letzte Teil, wenn ich mich nicht täusche. Und der Fun Fact ist jetzt, es gibt eine Special Edition, also eine Collection, mhm. wo alle Teile bis Unreal Tournament 3 drin sind. So, Unreal Tournament 3, das hatte damals schon Full HD Unterstützung und so weiter, ne? Das klammere ich jetzt mal aus. Aber Unreal Tournament 2003 und 2004 waren noch Spiele, die hast du, da hattest du noch 4:3 Monitore. Also da hast du noch keine 16:9 Monitore. Und dementsprechend gab es da auch keine Unterstützung für Full HD. Bei Unreal Tournament 99 eigentlich auch nicht, weil das ist ja noch älter. Mhm. Aber da haben sie irgendwann die Unterstützung rein implementiert, bei den anderen beiden aber nicht.
Okay, witzig.
Ganz komisch.
Ja gut, wahrscheinlich, weil die Spielerschaft bei dem ersten noch ein bisschen größer war, oder?
Ich vermute auch, und das ist es sogar heute noch.
Ja. Ja, ist krass, dass sich so alte Spiele oder so alte Versionen von Spielen bis heute dann immer noch irgendwie halten auf ihre eigene Art und Weise.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich auch, sag ich mal, bei den alten Spielen, da dann halt auch selber noch irgendwie Server aufzubauen und so, ist natürlich auch noch einfacher als bei einem modernen Spiel. Da kannst du nicht einfach selber irgendwelche Server hosten und dann darauf das Game zocken. Das kannst du halt bei so einem alten Spiel noch machen.
Ich weiß auch gar nicht, wie das heutzutage läuft mit Unreal Tournament, weil auf Steam kriegst du es nicht, also zumindest in Deutschland nicht, aber es existiert auf Steam.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern das für Deutschland, also inwiefern das zugänglich ist für Deutschland.
Mhm.
Ja. Aber weil indiziert war es meiner Meinung nach nie. Das ist sehr merkwürdig.
Ich habe keine Ahnung, ich habe nie Berührungspunkte mit den Spielen gehabt.
Ich weiß halt nicht, inwiefern das überhaupt vertrieben werden darf.
Hm. Ja gut, ist vielleicht auch so rechtemäßig, dass der, keine Ahnung, der Publisher einfach sagt, nö, geht nicht mehr, weil, keine Ahnung.
Ja, die drei Spiele wollte ich jetzt auch einfach mal nennen.
Ja.
Weil ich damit sehr, sehr viel Zeit halt auch in Verbindung bringe.
Ja, dann würde ich einfach mal auf den Zug aufspringen, weil du gesagt hast, dass du auch in einem Clan warst. Dann würde ich jetzt auch einfach mal das Spiel nennen, wo ich auch in einem Clan war.
Warte mal, Clan oder Gilde?
Clan.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Ja, und zwar, das Spiel habe ich auch noch physisch hier. Und zwar von EA. Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Ein Echtzeitstrategiespiel. Hm. Kennst du das?
Habe ich mal gespielt, glaube ich sogar.
Ja?
Ja.
Ja, also ist quasi wie Command & Conquer hier, Echtzeitstrategie halt. Du baust deine Base auf und so weiter, musst dann halt die gegnerischen Teams besiegen. Und da war ich auch eine Zeit lang in einem Clan, wie alt war ich da so, als ich das gespielt habe? 13 vielleicht? 12? 13? 11, 12, 13, so die Richtung. Und da war ich im Rohirrim-Clan. Okay. Und der noch gelaufen über Foren. Also da hast du halt eine eigene Website gehabt mit einem Forum drin, wo du dich dann bewerben konntest. Da hast du dein Bewerbungsmatch gehabt gegen den Teamführer oder gegen den Clanführer, der dann geguckt hat, wie gut bist du und so. Der nimmt dich dann natürlich erstmal komplett auseinander. Dann werden dir so Taktiken beigebracht, wie du richtig dann dieses Spiel spielst und bla bla bla. Ich war nicht so lange in dem Clan, weil ich war halt noch sehr jung. Meine Mutter hat da immer noch Finger drauf gehabt, wie lange ich zocke und so. Aber das war so meine erste Berührung, sag ich mal, mit dem Internet und Gaming und mit anderen Menschen. Weil du hast ja dann natürlich trotzdem online gespielt und warst dann auch im Teamspeak, Voice, dann mit irgendwelchen anderen Leuten. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte dahingehend. Und ja, der Herr der Ringe, also es ist halt der Herr der Ringe, ist ja natürlich super tolles Franchise, bin ich ja großer Fan und du konntest halt einfach selber deine Armeen bauen und das war halt einfach mega, mega, mega geil und auch sehr, sehr gut gemacht. Davon gab es auch noch einen zweiten Teil, der Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2, den kriegst du heute gar nicht mehr oder nur für sehr, 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 sehr teures Geld, der hier ist nicht so viel wert. Und beim zweiten Teil, den habe ich leider nie spielen können, also den habe ich nie bekommen, da konntest du halt auch übel viel machen. Der hatte halt auch einen Editor, der unfassbar umfangreich war und so viele Möglichkeiten geboten hat. Beim ersten Teil hattest du es zum Teil auch, dass du eigene Maps und so bauen konntest. Du hattest auch ein paar paar Mods, wo du dann auch Charaktere spielen konntest, die eigentlich nicht im Spiel mit drin waren, und so Maps, wo du dann nur mit Helden gespielt hast, also dann warst du nur mit Gandalf Single unterwegs und konntest da dann irgendwelche Sachen machen. Also es war schon echt richtig, richtig cool. Auch die Story war geil. Du hast quasi die kompletten drei Filme nochmal nachgespielt, aber konntest einmal die böse Seite wählen, also mit Mordor oder Isengard kämpfen, und auf der anderen Seite eben mit Gondor oder Rohan. Das waren die vier Mächte, die du da eben hattest. Und der Story-Modus war super, super cool, weil es war halt einmal so wie in den Filmen, dass die Guten gewinnen, aber du konntest auch die Story einmal spielen aus Sicht der Bösen, wenn sie eben Helm's Klamm einnehmen oder wenn sie eben Isengard einnehmen, Minas Tirith einnehmen. Also konntest du das komplette Spiel auch mal spielen, was wäre, wenn Sauron gewonnen hätte und wenn eben Gandalf gestorben wäre und Aragorn umgebracht worden wäre und so weiter. Mhm. Das war auch einfach super, super, super cool. Hat mega Spaß gemacht. Du musstest viel taktieren. Also die Story war richtig, richtig gut gemacht. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal im Stream nochmal spielen, weil die Story echt richtig Bock gemacht hat. Und ja, du konntest Balrogs beschwören, die Armee der Toten konntest du beschwören, die Adler, die Nazgul. Also einfach mega umfangreich. Das war damals, als EA noch gute Arbeit geleistet hat. Und ja, deswegen wird es aber leider niemals wieder ein Schlacht um Mittelerde geben, weil die Rechte halt bei EA liegen und EA die Rechte nicht mehr hat. Also die haben die Rechte für die IP Schlacht um Mittelerde, aber eben nicht mehr die Rechte für Herr der Ringe.
Ach so.
Deswegen dürfen sie oder können sie kein neues Spiel machen, und niemand anders kann ein Schlacht um Mittelerde machen, weil die Rechte bei EA liegen. Und deswegen wird da leider niemals ein neuer Ableger kommen, aber das war großartig.
Ich fand's sehr interessant gerade, dass du das Spiel in Verbindung mit einem Clan auch gespielt hast, weil so diese Erinnerung habe ich gar nicht, so strategiespielmäßig, dass sich da auch Clans gebildet haben. Also zumindest in unserem Kreis nicht hier.
Ja, doch, man konnte, also ich sag mal, seitdem Online-Multiplayer da war, gerade im Echtzeitstrategiebereich, da gab es ja auch so 2-2, 4-4 Maps und so weiter.
Mhm.
Also da konntest du ja eigentlich schon so ziemlich in jede Richtung was machen.
Ja gut, da haben wir eigentlich immer mehr so ein Free-for-All gespielt, ne?
Ja, das geht natürlich auch so. Acht Armeen, alle gegen alle.
Ja.
Ja, da hat man sich abgesprochen, so okay, so wir haben jetzt eine Stunde, in der Stunde darf niemand irgendjemand angreifen und danach geht's dann erst los, ja, sodass man ein bisschen Vorbereitungszeit hat zum Beispiel.
Genau.
Ja, das war cool, Mann. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber das war auch für mich das letzte Spiel, wo ich dann auch so im Echtzeitstrategie-Genre unterwegs war. Also seit Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde habe ich nie wieder irgendwas in die Richtung gespielt. Aber früher sehr, sehr gerne.
Soll ich dir sagen, was ich dachte, was du eigentlich nennst, als du von Clans anfängst? Deswegen habe ich ja gefragt, Clan oder Gilde?
Ja, Guild Wars wahrscheinlich, dachtest du.
Genau.
Ja, Guild Wars steht natürlich hier auch noch auf meinem Zettel.
darfst du gerne weitermachen, ne? Ich habe ja gerade drei Spiele genannt eigentlich.
Nee, also, ja, ich kann im selben Zuge von Schlacht um Mittelerde, weil Echtzeitstrategie kann ich in dem Genre, könnte ich noch eins nennen, also noch einen Ableger, den ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Und ich bin mal gespannt, ob du den kennen wirst.
Ja, mal gucken. Also ein bisschen RTS kenne ich. Also habe ich auch gespielt.
Ja, dann kennst du das wahrscheinlich nicht. Und zwar, es ist wirklich sehr, sehr unbekannt. Ich habe ja diese eine Website, wo ich meine ganzen Spiele eintragen kann, Rank One, welche ich schon gespielt habe und so weiter. Da findest du dieses Spiel zum Beispiel nicht mal.
Okay. Aber ich bin mal gespannt.
Das Spiel heißt Die Völker.
Ja.
Oh, wirklich? Kennst du das?
Ich muss mal googeln, aber...
Ja, google mal. Währenddessen erzähle ich kurz was dazu. Also Die Völker ist auch ein Echtzeitstrategiespiel. Da hast du drei verschiedene Völker, die Amazonen, irgendwelche blauen Viecher und irgendwelche Insektenviecher.
Ja, das habe ich gespielt. Ich sehe es gerade.
Ja?
Ich habe es gespielt, ja.
Ah, das fand ich auch mega geil. Also das war, also ich sag mal so, du hattest da natürlich auch ein Combat-System, wo du gegeneinander gekämpft hast, aber Die Völker habe ich hauptsächlich gespielt, weil ich habe es einfach geliebt, da meine Städte aufzubauen. Das ist eher zu vergleichen mit Die Siedler, würde ich sagen.
Schlacht um Mittelerde ist eher so in Richtung Command & Conquer, so vergleichsweise. Die Völker hat eher in die Fuge die Siedler geschlagen.
Okay.
Würde ich sagen. Nur, dass die Siedler vielleicht ein bisschen komplexer war. Die Völker war für mich genau richtig.
Weil du musst du bei den Völker, bei die Völker, konntest du da die Einheiten aktiv steuern?
Ja.
Weil das konntest du bei die Siedler nicht. Zumindest bei die Siedler 1 und 2 nicht.
Ich glaube nur, du konntest, glaube ich, nur einzelne bei die Siedler steuern. Also du, ja, das, es gab welche, die konntest du nicht steuern, aber ich glaube, einzelne konntest du steuern. Aber ich weiß auch nicht, welches Siedler ich jetzt da als Vergleich habe. Ich habe dieses Siedler, wo man auch die Ägypter und sowas spielen konnte. Vielleicht war das die Siedler 3 schon.
Das kann sein.
Ja. Aber auf jeden Fall, ja, du konntest einzeln steuern. Du musstest forschen. Also du musstest quasi Gebäude bauen, da dann oder gewisse Gebäude bauen und gewisse Einheiten herstellen, um gewisse Gebäude wiederherzustellen, da wieder forschen, da genügend Ressourcen sammeln, um wiederum andere Sachen herzustellen. Du musstest Bedürfnisse von den einzelnen Bewohnern, die du hattest, eben befriedigen, sodass die auch zufrieden waren und ihre Moral gut war, um wieder andere Gebäude freizuschalten und so weiter. Also das war vom Aufbau her war das richtig, richtig cool. Und ich mochte auch den Sprecher und die Stimmen von den einzelnen Einheiten. Also ich habe noch genau die Stimme im Kopf von dem Sprecher, wenn du irgendwo ein Gebäude hingebaut hast und er hat dann gesagt, Gebäude wird errichtet. So, das ist einfach, das ist so richtig schön hängen geblieben. Und die Völker habe ich zum Beispiel auch, als ich mit meinem Bruder, wenn wir mal beieinander waren und gemeinsam irgendwie gezockt haben, da haben wir immer die Völker gegeneinander gespielt.
Ja.
Und das war einfach immer richtig, richtig, richtig cool. Hat ja, mega viel Spaß gemacht. Das
waren dann halt so Vorreiter zu dem, was man heute halt auch noch so kennt, ne? Wie Age of Empires, wie Command & Conquer.
Nee, ich glaube, Vorreiter war es gar nicht. Also die Völker ist, glaube ich, auch aus den Ende der 90er. Aber ich glaube nicht, dass es vor Age of Empires rauskam. Ich kann mal kurz schauen. Die Völker
ist doch eigentlich schon älter, oder nicht?
Sicher? Ich glaube nicht. Also es gab auch dann Nachfolger von die Völker. 99 kamen die Völker raus.
Okay.
Und wenn ich jetzt mal gucke, Age of Empires, das kam doch früher.
Der erste Teil
kam 97.
Ja, der erste Teil kam früher.
Ja, also Vorreiter ist es nicht, aber es ist in einem ähnlichen Zeitraum entstanden. Also die Age of Empires habe ich auch gespielt. Was gab es denn damals noch? Stronghold hieß, glaube ich, noch eins.
Ach, von Joe Wood war das, die Völker.
Ja, hier, Stronghold gab's früher auch noch. Auch das habe ich gespielt. Also Age of Empires, Stronghold.
Stronghold habe ich auch gespielt.
Hier Command & Conquer, Schlacht um Mittelerde, die Völker. Das waren halt alles so Echtzeitstrategiespiele, die waren halt noch cool damals. So, die Siedler. Hat alles Bock gemacht. Heute bin ich da komplett raus. So, weil es mir aber auch, glaube ich, zu komplex wurde. Weil damals war es irgendwie noch so ein bisschen nicht ganz so facettenreich, wie es das heute ist. Was die Leute aber natürlich auch mögen.
Ich hab tatsächlich, da könnte ich vielleicht mal ein Spiel nennen, gut, da verbinde ich jetzt nicht so viel Kindheit mit, aber was RTS-Games angeht, da gab es halt auch neben einem Command & Conquer zum Beispiel, gab es dann, ich weiß nicht, kannst du dich an das Spiel MechWarrior erinnern?
Nee, das sagt mir nichts.
Ein RTS-Game im MechWarrior-Universum.
Okay.
Hat sich sehr, sehr schön gespielt damals.
Mhm.
Also ist jetzt nicht so in meinen Augen nicht so ein Top-Game gewesen, aber man hat das gerne gespielt und das war halt auch eine gelungene Abwechslung zu den ganzen anderen Kram, was es halt so gab. Age of Empires, Command & Conquer, dann gab es, ich weiß nicht, die haben auch mal einen RTS-Game gehabt oder
Die bringen ja jetzt wieder eins raus.
Genau. Aber damals, in den 90ern halt auch schon.
Ach guck mal, MechWarrior soll nächstes Jahr auch nochmal neu rauskommen.
Hab ich schon gesehen. Und nicht zu vergessen, StarCraft. StarCraft, ja, das RTS, Competitive RTS-Game schlechthin.
Ja, oder halt WarCraft, ne?
Ja.
Hier, WarCraft kam 2004, echt? So spät? Krass. Okay, interessant.
Ah nee, World of Warcraft erste, kam 2004.
Ja, der erste Teil, der erste Worldcraft.
Ah, 94. Ja, ich habe gerade nur Warcraft Release Warcraft angegeben. Die sind direkt auf World of Warcraft gegangen.
Der erste, ich hab gerade gesagt Worldcraft. Der erste Warcraft. das ist schon sehr alt. Ja.
94. Also ich würde sagen, dass das eigentlich, also dann müsste ja Warcraft 1 eigentlich der Urvater der Echtzeitstrategie sein, oder?
Ich weiß nicht, wann Dune kam.
Ah, guck mal hier, ich lese es gerade. Das Computerspiel erschien 1994 und gilt als einer der Urväter der Echtzeitstrategiespiele.
Ja. Ja, das und ich glaube Dune aber auch.
Dune, ja, lass mich mal gucken.
Ich weiß nicht, Dune oder Dune 2000 oder wie es hieß.
Schau mal, parallel, ja. 2021 kam der Film. Doch, 98, ja. Dune 2000 kam 98, also.
Ich habe hier einen Dune gefunden gerade, was 92 veröffentlicht wurde.
Ist das nicht der, ach, ja, stimmt, ja. 92, stimmt, ja. Mhm.
Von, Westwood tatsächlich. Nee, von, das war Cryo Interactive, ja. Und der zweite Teil kam von Westwood.
Ja, also das ist dann noch älter.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so Echtzeitstrategie so ein bisschen über die Jahre hin verloren gegangen ist. Also das ist nicht mehr ganz, früher war das super populär.
Ist aber kein Geheimnis, dass diese Echtzeitstrategiespiele, die haben einen Zauber verloren.
Mhm.
Mit den Jahren.
Ja. Ja, irgendwie schade, aber gut, es ist halt auch so nichts Neues, gell? Weil was willst du da halt noch groß an Innovation irgendwie mit reinbringen? Es ist halt, es läuft am Ende immer aufs selbe hinaus.
Ja.
Ja. Ich glaube, du kannst halt vor allem mit coolen Franchises, wie gesagt, sowas wie Herr der Ringe, war, also ich kann es jetzt nicht vergleichen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ein Warcraft 3 schlechter war als ein Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde. Auf keinen Fall. Ich denke, dass Schlacht um Mittelerde eher um einiges schlechter war. Aber ich denke, es war sehr populär, weil Herr der Ringe draufsteht. Und da hast du halt auch wieder, wenn du die richtige Marke hast und die funktioniert und Herr der Ringe funktioniert halt einfach, weil da geht's um riesige Schlachten. Und ich denke, wenn du heute so eins rausbringen würdest, die Leute würden es kaufen ohne Ende. Weil stell dir mal vor, du kannst diese Schlacht zwischen Rohan und Isengard nochmal nachstellen, wo dann 10.000 Uruk-hai drauflaufen auf Helms Klamm und du halt wirklich 10.000 darstellen kannst. Das ging halt früher damals hier so nicht. Da waren es dann halt 100 statt 10.000. Aber heute, mit dem, was heute technisch möglich ist, könntest du bestimmt 10.000 Uruk-hai auflaufen lassen. Mhm. Und das wäre fett. So.
Denn nicht umsonst diese Battle Simulators.
Ja.
Kennst du diese
ja, ja. Das ist ganz wild.
Das ist ganz, ganz krass.
Das habe ich früher immer gemacht bei Age of Empires, weil da hattest du diese, oder auch bei Stronghold hattest du diese, ja, du konntest dir quasi selber diese Editoren dann eine komplett freie Map machen, da hast du dir ganz, 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 ganz viele Einheiten gemacht, hast die aufeinander rennen lassen und dann kämpfen lassen und gucken, wer gewinnt. Das ging damals bei denen. Das habe ich immer mit Age of Empires und so gemacht, weil ich das immer cool fand. Ja, das war schon cool. Das war schon echt cool, das hat Bock gemacht. Es gab ja sogar hier Command & Conquer Alarmstufe Rot, habe ich sogar auf der PlayStation 1 habe ich das gespielt.
Ich auch.
Ja, mit Controller und so. Also das war schon auch echt nice.
Aber bei mir ging das halt schon bei dem ersten Teil los, nämlich dem Tiberium-Konflikt.
Hm.
Ja.
Ja. Ja, ja, deswegen, das war so Echtzeitstrategie. Habe ich noch was in Richtung Echtzeitstrategie? Nö. Also, wenn du möchtest.
Noch ein
gerne
Spiel,
weitermachen.
Ja, noch ein Spiel, was ich unbedingt nennen muss, eigentlich, auch auf dem PC, weil ich es einfach, das war so das erste Spiel, wo ich online, glaube ich, so intensiv viel Zeit verbracht habe. So krass, dass ich halt, ich war halt so süchtig, dass ich halt wirklich teilweise Schule geschwänzt habe dafür, um ein paar Stunden länger am Rechner zu sitzen und zu spielen, weil Diablo 2.
Okay.
Das war ja auch 99 erschienen, Diablo 2. Und ja, das war halt, waren so die Anfänge des Battle.nets damals.
Mhm.
Und auch natürlich mit Clanleben, mit Gildenleben. Und du hast da hast du viele Leute kennengelernt, viele Clankämpfe ausgetragen.
Mhm.
Das war eine wilde Zeit.
Ja.
Auf jeden Fall. Also so für mich so lebenstechnisch, so schulisch und so, das war eine wilde Zeit auf jeden Fall.
Bist du zu der Zeit zur Schule noch gegangen oder warst du da schon am Arbeiten?
Nee, da bin ich nur zur Schule gegangen.
Okay. Ja. Ja, ich meine, Diablo ist halt auch, also ich habe die Erfahrung leider noch nicht machen können, aber es ist halt auch ein Endlos-Grind-Spiel. Also da kannst du halt auch für immer spielen so und wirst niemals fertig.
Selbst heute, ne? Irgendwann kam ja Resurrected, ne? Dieses Remaster in Anführungsstrichen. Ja. Was aber optisch sehr, sehr gut aussah. Ich glaube, selbst das würde ich heute noch zumindest aktuell gesehen, einem Diablo 4 vorziehen, aktuell. Mhm. Weil Diablo 4 ist einfach Grütze. Noch. Ne?
Echt? Mhm. Hast du es denn gespielt?
Nein.
Wie kannst du dann
aber
sagen,
ich habe mir von abraten lassen und ich sehe immer mehr, warum das so ist oder warum die Leute das so von dem Spiel das halten, warum das so ist.
Ne? Ja.
Und wenn
darf ich da einen kleinen Einwurf machen, was bitte, das angeht? Und zwar, du kannst dich vielleicht erinnern, vor 2 Wochen haben wir über Starfield gesprochen. Und beispielsweise diese Limitierung, dass wenn man auf einem Planeten ist, man nur sich in einem 2-Kilometer-Radius bewegen kann und dann kommen unsichtbare Wände, wo wir dann gesagt haben, wenn das wirklich so ist, das wäre schon ein bisschen schade, weil uns ja versprochen wurde, dass man sich komplett frei bewegen kann.
Haben wir das beide gesagt oder hast nur du das gesagt?
Ich weiß es nicht, wir haben drüber geredet. Aber
ja, das wurde uns ja beiden mitgeteilt, ne?
Genau.
Also im Nachhinein denke ich mir aber so, ja, wer zum Henker läuft über den ganzen Planeten?
Nee, Basti, aber das ist ja, worauf ich hinaus will, ist was ganz anderes. Und zwar haben wir danach, also nach unserer Podcast-Aufnahme, ich gucke ja sonntags immer die News an. Und da kam das nochmal auf, dieses Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, lass uns doch einfach mal in den Trailer nochmal reinschauen und gucken, was haben die denn wirklich gesagt? Weil der liebe Professor Dr. Scar gesagt hat, das haben die eigentlich nie behauptet, dass man über den kompletten Planeten drüber laufen kann. Und da habe ich gesagt, gut, wenn die das wirklich nicht gesagt haben, verändert das natürlich einiges. So, weil das ist ja, die Narrative ist ja dann eine ganz andere. Mhm. Und dann haben wir uns das nochmal angeguckt und das Einzige, was gesagt wurde, es gibt 1000 verschiedene Planeten, auf die man gehen kann. Heißt nicht, dass man 1000 verschiedene Planeten zu Fuß umranden kann oder sonst irgendwas. Das haben die so wirklich nie gesagt. Und da habe ich mir dann auch wieder gedacht, da sieht man einfach, wie man gewisse Informationen auch missinterpretieren kann, beziehungsweise, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, andere Menschen Punkte missinterpretieren können und sagen können, das und das stört mich an dem Spiel, ob aus Gründen, die nie so behauptet worden sind. Was mir dann selber nochmal so ein bisschen so, also es war für mich sehr lehrreich, diese Erfahrung zu sehen, so boah krass, hab das nicht nur genauso interpretiert, sondern ich habe anderen Menschen zugehört, die das falsch interpretiert haben und habe den Menschen geglaubt, die das falsch interpretiert haben. Aber die haben mit etwas argumentiert, was der Entwickler selber nie behauptet hat. Und das war für mich sehr lehrreich, weil ich dann gesagt habe, okay, es ist schon sinnvoll, sich die Dinge immer selber anzugucken. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt in Frage stellen möchte, dass die Leute, die dir das gesagt haben, falsch liegen. Mir hat es jetzt das nur gerade nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass es Sinn macht, oder Sinn ergibt, dass es Sinn ergibt, gerade bei solchen Spielen wie Diablo 4, die sehr kontrovers sind, weil Menschen ganz schnell auch sauer werden können, weil sie die Vorgänger kennen, die ja super cool waren und so weiter, dass man da dann schnell eine sehr subjektive Sicht auf gewisse Dinge hat und Dinge kritisiert, die womöglich gar nicht zu kritisieren sind für dich.
Ich weiß, was du meinst. Ich will auch dieses Spiel nicht totreden, um Gottes Willen nicht, ne? Nur um ein Spiel zu spielen, also du kannst aktuell, ja, du kannst die Story spielen, das ist wohl auch eine gute Story, das steht außer Frage, aber das ist halt auch alles und dafür gebe ich halt keine 70 Euro aus.
Mhm.
Und wenn du dann siehst, und das sind halt essentielle Probleme, mit denen Blizzard zu kämpfen hat, wie sie halt die Online wie sie die Online-Umgebung verkaufen mit Mikrotransaktionen, mit Battle Pass oder Game Pass. Nicht Game Pass, also
Season Pass, glaube ich.
Season Pass. Season Pass heißt es auch bei den Spielen halt. Das ist halt, das wird halt nicht schön gestaltet. Das ist halt, das sind halt offensichtliche Probleme, die das Spiel noch hat. Und da sage ich mir lieber, okay, ich warte erstmal noch, bis das vielleicht mal einen richtig guten Rabatt kriegt und dann kaufe ich es mir zumindest erstmal für die Story, dass ich die Story mal spiele. Ja? Weil kaufen werde ich es mir irgendwann auf jeden Fall, weil ich nehme jedes Diablo mit. Ich bin halt so ein richtiger Diablo-Fan. Aber nach aktueller Sicht würde ich halt wirklich eher den zweiten Teil nochmal anschmeißen, als mir den vierten zu kaufen. Ja? Um den zu spielen. Allein schon wegen dem Kaufpreis.
Ja. Ja.
Nichtsdestotrotz, mit Diablo 2 verbinde ich sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viele Bekanntschaften, die man gemacht hat. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Das war ungefähr auch so dieser Counter-Strike-Zeitraum so. Das LAN-Partys waren noch sehr akut, man hat noch sehr viel gemacht. Das hörte dann erst auf, als es DSL gab. Ne, mit den LAN-Partys. Ja.
Hast du denn grob eine Idee, wie viele Stunden du reingebuttert hast in Diablo 2?
Wahrscheinlich so viel wie in keinem anderen Spiel bisher.
Ja?
Ja.
Ungefähr? Kannst du es einschätzen? Wie viele Stunden?
Ich glaube nicht. Ich möchte, also wenn ich vermuten würde, also da komme ich auf meine auf meinen vierstelligen Bereich. Hundertprozentig.
Okay. Ja, dann würde ich als Brücke dazu zu einem Spiel schlagen, wo ich auch auf jeden Fall auf meinen vierstelligen Bereich komme, was Stunden angeht. Du hast es gerade vorhin schon erwähnt. Guild Wars.
Ja.
Guild Wars, das Äquivalent zu World of Warcraft, wenn Menschen nicht monatlich Geld für ein Spiel zahlen wollten, sondern nur einmalig, dann warst du mit Guild Wars an der richtigen Adresse. Und oh, dieses Spiel, das hat mich gefangen genommen.
Du redest jetzt aber wirklich nur explizit vom ersten, ne?
Ich rede von Guild Wars 1, ja. Guild Wars 2 ist nochmal eine ganz andere Geschichte. War, glaube ich, auch Release 2005, also da war ich dann auch schon ein bisschen älter. Aber Guild Wars 1, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. War nicht Guild Wars 1 2005? Guild Wars 1 Release 2005. Achso, ja klar. Ich bin doof. Ja, ich habe jetzt gerade an dein 2001 gedacht, dass ich aber fuck, dann darf ich das ja gar nicht nennen. Ich kann ja bis 2012. Ich bin ja 2012 erst 18 geworden. Und ich glaube, Guild Wars 2 kam 2013 oder so. Guild Wars 2 kam. Ach nee, 2012. Könnte ich sogar auch noch nennen. Aber mir geht's um Guild Wars 1. Weil Guild Wars 2 war ähnlich wie auch wie damals Destiny 2 bei mir recht schnell vorbei. Ich hatte es gespielt, habe mich voll drauf gefreut, aber der Zauber war dann doch recht schnell verflogen. Warum? Weil Guild Wars so ein Spiel war, das war vor allem cool, weil man es mit Freunden gemeinsam gezockt hatte. Ich hatte so gesehen keinen richtigen Clan oder keine richtige Gilde in Guild Wars, aber ich hatte Freunde, mit denen ich das gemeinsam gezockt habe. Und wir haben das gezockt. Oh mein Gott, haben wir das viel gezockt. Also ich weiß zum Beispiel, Unzi ist ja auch ganz, ganz tief in Guild Wars 1 drin gewesen. Der hat auch weit mehr Stunden als ich. Ich glaube, der ist irgendwie bei 5.000, 6.000 Stunden oder ja, so. Ich bin, glaube ich, so bei 1.500, 1.600, was trotzdem sehr, sehr viel ist. Also ich habe in keinem Spiel so viel Zeit investiert, auch nicht in Destiny 1. Und warum ist Guild Wars so cool? Guild Wars hatte damals, als ich es gekauft habe, ich habe es mir nämlich nicht zu Release geholt, sondern ein bisschen später, erst 2008 oder so, oder 2009 sogar, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, da waren schon alle DLCs quasi draußen. Also Guild Wars war am Anfang, gab es halt das normale Guild Wars, dann kamen Factions mit dazu, dann noch Nightfall und dann Eye of the North. Und ich habe mir quasi die Complete Edition gekauft für... ich weiß gar nicht, 80 Euro oder sowas damals, wo alle vier Teile drin waren und mit allen DLCs. Und das waren dann halt auch schon alle Klassen drin. Da kamen dann hier der Derwisch und so weiter und der Ritualist noch mit dazu als Klassen. Und Helden, die dich dann begleitet haben, sodass man es auch, sag ich mal, als Alleinspieler besser spielen konnte. Und es ist halt ein MMO gewesen, ja. Und es ist so das klassische MMO. Du hast deine verschiedenen Fähigkeiten, die du dann einsetzt, deine verschiedenen Builds, die du dir bauen kannst, je nach Klasse, Elementmagier, Assassine oder was auch immer du gespielt hast. Der Clou an der Sache war, dass du auch noch eine Zweitklasse dir bauen konntest und anhand deiner Zweitklasse weitere Fähigkeiten deinem Skilltree quasi hinzufügen konntest. Das war, glaube ich, bei WoW nie so. Da hattest du deine eine Klasse, mit der du hantieren musstest. Und bei Guild Wars war es, sag ich mal, was den Build von deinem Charakter und von deinen Skills angeht, war das Ganze so ein bisschen deeper. Also Guild Wars war rein von technischen, rein von der Umsetzung her, eigentlich somit das Hochwertigste, was das ganze Genre so zu bieten hatte.
Aber wie war denn, ich muss jetzt mal was fragen, weil ich hab's auch gespielt, ne?
Okay.
Eine Zeit lang.
Mhm.
Nicht viel, aber in meiner Erinnerung war das Combat-System beziehungsweise die Bereiche, wo Combat stattgefunden hat, mhm, PvE, war halt nicht frei von jedem begehbar. Das heißt, ja, du hast halt
Abgeschlossene Bereiche.
Genau, abgeschlossene Bereiche, wo du nur als Gruppe halt reinkamst.
Genau, genau. Du hattest deinen HUD-Bereich, so die Städte, wie Löwenstein zum Beispiel in Teil 1. Und da bist du mit deiner Gruppe zusammengekommen und bist dann in die Gebiete gemeinsam reingegangen. Oder du bist halt alleine reingegangen. Aber ja, genau, du hast nicht überall alle frei begehbar. Das war bei Guild Wars 2 dann so, bei Guild Wars 1 noch nicht. Das ist richtig. Aber ich finde gerade, das hat auch so ein bisschen den Charme ausgemacht, weil du halt wirklich, da gab's nicht sowas wie Lootklau oder sonst irgendwas, sondern es war halt wirklich, wenn du mit einer Gruppe irgendwo hingegangen bist, dann wurde es immer gewürfelt, wer den Loot bekommt. Und manchmal haben dann halt, manchmal hatte man Glück, manchmal hatte man Pech, manchmal hat man gar nichts bekommen, manchmal haben es die anderen bekommen, manchmal hat man nichts bekommen, manchmal haben es die anderen bekommen.
Ja.
Aha. Ich fand es immer eigentlich ziemlich cool gelöst. Und wenn du da mit deinen Freunden oder so unterwegs warst und du hast irgendwie Ektoplasma-Kugeln, das ist ja so das hochwertigste oder das teuerste, seltenste Material, das man in Guild Wars haben konnte. Wenn du das bekommen hast, dann hat man sich das halt geteilt. Da hat man gesagt, okay, wenn jetzt hier der eine 3 Stück bekommen hat, man war zu dritt unterwegs, dann bekommt jeder eine. So.
Ja.
Wenn man es mit Freunden gespielt hat. Und ja, es war halt einfach sehr, sehr vielfältig. Du hattest dadurch, dass durch die ganzen DLCs hattest du sehr, sehr coole Stories, die da erzählt wurden, die Spaß gemacht haben. Teil 1 war noch nicht so cool, aber gerade Teil 2, ich weiß nicht, ob du dich, das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, Teil 2 Factions.
Du meinst die Erweiterung?
Ja.
Ich glaube nicht.
Ja, da war die Story halt sehr, sehr cool. Also jeder, der es kennt, die Story rund um Shiro war schon sehr, sehr wild und die ganze, also allgemein, wie die ganze Welt auch aufgebaut war, war schon sehr, sehr cool und teils auch super anspruchsvoll. Und wenn man das so die Story durchgespielt hat, gab es natürlich trotzdem immer weiter Dinge zu tun. Du hattest deinen Charakter dann natürlich auf Max-Level, hast alle Missionen abgeschlossen, hast alle Quests abgeschlossen, aber es hat dadurch nicht aufgehört. Es gab nämlich zusätzlich in Guild Wars noch die Möglichkeit, alles auf Hard-Mode zu spielen und das war richtig knackig. Du konntest alle Missionen alle Missionen auf Hard-Mode spielen, als auch jedes Gebiet auf Hard-Mode spielen. Also es gab dann so zusätzliche Challenges, Abzeichen, wo du dann über deinen Namen, keine Ahnung, Erkunder konntest du dann zum Beispiel anzeigen lassen und wenn da Erkunder stand, hieß es, dass du 100% von der Welt kartografiert hast.
Kartografiert.
Jetzt müssen wir googeln.
Google ist unser Freund. Kartografieren.
Das habe ich doch gesagt, oder? Kartografieren.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe falsch gesagt.
Ich glaube, ich habe kartografieren gesagt. Ich glaube, du wolltest noch eine Silbe mehr anhängen.
Ich glaube auch.
Ja, also kartografieren, genau. Und das war eben auch sowas. Du konntest alles kartografieren, indem du eben in die Gebiete reingegangen bist und du musstest an jeden Rand, du musstest komplett am Rand entlang laufen, um alles freizuschalten. Du konntest die ganzen Gebiete clearen. Das heißt, du musstest alle Monster,
die in einem Gebiet waren, musstest du alle besiegen und das einmal in Normal und einmal auf Hard Mode. Also es gab immer wieder neue Challenges, die du halt machen konntest und es war teilweise auch super anspruchsvoll, hat aber mega viel Spaß gemacht, weil du auch jedes Mal, wenn du gestorben bist, so einen Sterbemalus bekommen hast, -20%, dass du dann eben weniger Leben hast und so weiter und dann noch schneller gestorben bist. Das heißt, du musstest wirklich richtig vorsichtig und taktisch vorgehen, um die entsprechenden Mobs dann zu besiegen. Und also rein PvE war das super cool als Online-Erfahrung, als auch als Singleplayer-Erfahrung. Und online konntest du dann halt natürlich auch, da gab es dann sowas wie den Riss, das oder die Unterwelt. Das waren, sage ich mal, so die Gebiete, die, ich weiß gar nicht, wie hat man die damals genannt. Also sowas wie die Raids in Destiny, also so die super schweren Gebiete, durch die du halt nur durchgekommen bist, wenn du dich mit einer Gruppe zusammengetan hast und jeder seine Rolle übernommen hat.
Also waren das nicht damals schon Raids? Das waren auch bei WoW schon immer Raids
eigentlich. Ja, kann sein, dass es Raids hieß, ich weiß nicht. Ich weiß halt, man hat halt immer Gruppen dann gesucht und ich habe zum Beispiel im Riss, habe ich zum Beispiel immer den Monk gespielt, also den Mönch. Und war dafür verantwortlich, man hat sich dann zwei Gruppen aufgeteilt und in einer Gruppe war ich halt verantwortlich da dafür, die immer hoch zu heilen, die Fähigkeiten an der richtigen Stelle einzusetzen, um die ganzen Gegner besiegen zu können.
Ja.
Und da gab es halt verschiedene Taktiken, verschiedene Builds, die man dann sich zusammenbauen musste, um da irgendwie durchzukommen und dann konnte man am Ende halt richtig krassen Loot bekommen. Und das habe ich halt sehr, sehr viel gemacht. Es gab auch so Builds, wo man unsterblich war, wo man als Assassine in die Unterwelt gegangen ist und da dann die Achse gefarmt hat, um ganz viele Ektoplasma-Kugeln zu bekommen. Das wurde dann irgendwann genervt, dann waren alle Leute übel sauer. Dann gab es da unfassbar viele Foren und Wikipedia-Einträge, wo du gucken konntest, welche Rüstungen kann man kaufen für welchen Char, wie sieht die jeweils aus, was kostet die. Dann der Handel, der in den Städten betrieben wurde, war super cool, teilweise auch über Foren. Ich habe mich so viel in Foren bewegt und habe mit Leuten gehandelt. Ich wurde gescammt, wo mir jemand mein unfassbar geiles Qualschild abgenommen hat, weil ich zu dumm war und dachte, der will ein Foto machen. Da habe ich es gedroppt und der hat sich zu mir hingeportet und hat es aufgesammelt und hat sich nie wieder gemeldet. Das war schrecklich. Ich hatte so lange dafür gespart, 40 Ektoplasma-Kugeln. Mein Gott, das tut mir immer noch im Herzen weh. Das war, ach. Und dann gab es immer noch Events hier zu Halloween und so mit Minispielen und so. Also Guild Wars 1 war unfassbar geil. Das war so umfangreich und so krass und so groß, das ganze Spiel. Das hat so viel Spaß gemacht. Und es gibt immer noch heute immer noch eine Community, die dieses Spiel spielt.
Ja, ich weiß.
Das ist richtig, richtig verrückt.
Da muss man sagen, toi, 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 ne? Dass sie das Spiel noch so lange am Leben halten.
Ja, also ich bin spaßeshalber mal vor ein paar Monaten bin ich mal reingegangen. Die meisten Server sind natürlich komplett leer, aber ich irgendwie hier bei es gab ja hier Deutsch 1, Deutsch 2 und so und irgendwie auf Amerika 1 oder Amerika 2, da die sind voll. Also die Städte sind komplett voll, aber es ist natürlich nicht mehr dasselbe Feeling wie damals. Es sind halt keine Casuals mehr unterwegs. Und das hat natürlich auch ganz viel ausgemacht. So, du hast dich da teilweise in die Städte gestellt, hast da deine Nachricht gepostet, ich verkaufe das und das und das und dann sind die Leute, haben dich angeschrieben, hey, willst du das? Und dann handelt man und dann tauscht man es hin und her und ach, das war...
Kannst du wahrscheinlich sehr viel Zeit drin verbuttern, ne?
Ich war stundenlang teilweise in der Stadt gestanden, hab irgendwie ein Material gebraucht, hab geguckt, wann mal ein gutes Angebot da ist, hab mich durch die Foren durchgeblättert, hab mich mit Leuten ausgetauscht, hier mit meinen Kumpels nächtelang haben wir gezockt, wir sind nicht in die Schule gegangen, wir haben nächtelang durchgezockt, teilweise, wenn wir, wenn keine Ahnung, der eine nicht zocken durfte, ist man zum anderen nach Hause gegangen und hat sich dann alle zwei Stunden abgewechselt. Jeder durfte zwei Stunden zocken und dann kam der andere wieder dran. Also das war geil. Das war einfach eine richtig, richtig, richtig coole Zeit und ich wurde süchtig und musste damit aufhören.
Mhm.
Es war too much. Zu Guild Wars 1 Zeit nicht, aber Guild Wars 2, nachdem ich dann das dritte Mal von meinem Arbeitgeber ermahnt wurde, dass ich doch mal mich mehr konzentrieren muss und ich die das Gefühl haben, dass ich gar nicht mehr schlafe und so, da war dann der Moment für mich gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss aufhören. Und es war auch so der Scheideweg, wo ich gesagt habe, okay, ich muss komplett Gaming sein lassen. So, das war
Guild Wars 2 war eigentlich der Grund dafür, warum ich dann ganz lange gar nicht mehr gezockt habe. Also okay. gar nicht mehr. Weil man es halt auch übertreiben kann. Ja.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also die so MMO-RPGs, konnten mich nie in ihren Bann reißen. Egal, ob es ein WoW war, ob es ein Guild Wars war.
Ich meine, du hast ja auch ganz neue Beispiele mit Tower of Fantasy und sowas, wo du ja auch...
Nicht nur das, Final Fantasy 14?
14, ja.
Ja, 14 ist es. Und es gibt ja so viele MMORPGs.
Ja.
Elder Scrolls Online. Ja. Ja, ja. Auch. Ich habe alles mal irgendwie angespielt oder meinetwegen auch mal so ein paar Wochen so hin und wieder gespielt. Aber das hat mich nie... nie hatte ich das Gefühl, sagen zu wollen... Das ist ich will nichts anderes mehr spielen.
Mhm. Ja, das ist krass. Das ist, manche Leute sind da empfänglich, andere wie du können das halt da nur mal reinspielen und ja, dann auch wieder aufhören.
Ja.
Guild Wars 1 hat mich komplett in den Bann gerissen. Guild Wars 2 wurde ich von meinem Arbeitgeber ermahnt. Destiny hat mich genauso gepackt und ich kam nicht mehr davon weg. Destiny ist nichts anderes. Daran siehst du, ich bin da sehr gefährdet, weswegen ich solche Spiele auch nicht mehr anfassen darf. Obwohl, wenn Destiny 3 kommt, da habe ich wohl keine Wahl, ne?
Mal gucken, wie es wird.
Ja, ja. Aber das wird noch dauern. Die sind ja noch an Destiny 2 gerade dran. Ja. Ja, aber Guild Wars war auf jeden Fall krass. Und ich würde sagen, das heftigste Spiel meiner Jugend, was die Spielzeit angeht, definitiv. Und jemals. Ich habe nie wieder so viel Zeit in ein Spiel reingesteckt wie in Guild Wars 1.
Ja, und genau das war es bei mir mit Diablo 2.
Mhm. Ja. Dann ist es ja eigentlich auch ein schöner Abschluss so als Höhepunkt, oder? Dass wir die zwei Spiele mit der meisten Spielzeit jetzt dann nochmal in den Raum geschmissen haben.
Zumindest fürs Erste. Ich wollte dir nämlich noch einen Vorschlag unterbreiten, Ramon.
Ja.
Was hältst du davon? Weil, also ich, gefühlt habe ich einfach irgendwie gar keine Spiele genannt.
Ja, so. Ich habe auch noch super viele hier auf meinem Zettel stehen, die ich noch davon nennen könnte.
Was würdest du davon halten, wenn wir also in zwei Wochen einfach Folge
Part 2 machen? Part 2, Spiele unserer Jugend. Ich glaube, wir könnten da auf jeden Fall nochmal eine ganze Folge füllen.
Ich wäre dafür.
Ja, ich wollte 5 auf jeden Fall nennen. Ich habe davon nur 2 genannt.
Dann lass uns doch einfach in 2 Wochen noch mal Part 2 machen.
Ja, finde ich
dann
gut.
Dann kann ich nämlich auch noch mal ein paar Super Nintendo Spiele nennen, weil die habe ich nämlich noch gar nicht genannt.
Nee, die meisten Spiele, die du genannt hast, war eher so späte Jugend, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. So und Need for Speed 2.
Ja.
Ja, das war auch, da war ich auch schon 14. Ja, mein Gott.
Ja. Ja, also so das Einzige, wo ich so richtig jung war, war bei mir jetzt auch, was ich genannt habe, die Völker. Also da war ich noch sehr, und Tekken 3, stimmt, Tekken 3 war ich auch sehr jung.
Ich könnte auch so tatsächlich sogar ein paar Gameboy-Spiele nochmal nennen, aber das können wir uns dann wirklich für nächste Woche aufheben, in 2 Wochen.
Ja, finde ich gut, machen wir das so.
Ja.
Ja, Leute, deswegen, trotzdem aber, sagt uns doch mal, was eure Spiele aus eurer Jugendkindheit waren. Und natürlich auch euer Alter wäre cool, also wenn ihr sagt, wann ihr geboren seid, weil dementsprechend verändert sich natürlich auch der Zeitraum, was in eurer Jugend so los war. Schreibt uns gerne das in die Kommentare, das wird uns sehr freuen, das zu lesen, was ihr da so gespielt habt.
Ansonsten liked auch gern das Video. Ach so, und ihr könnt uns natürlich hören über Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music und bei dem Herrn hier auf dem YouTube-Kanal.
So sieht's aus. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr schon dabei seid, auf Spotify unseren Podcast mit 5 Sternen bewerten, weil ich habe gehört, das bringt uns was. Ne? Also es kann ja sein, dass wir dann vielleicht auch mal irgendwo anders vorgeschlagen werden und jemand anders dann auf dem Wege zu unserem Podcast findet, was natürlich sau cool wäre.
Mittlerweile haben wir 16.
Das ist schon echt ordentlich.
16 und durchschnittlich immer noch 5. Ja.
Sehr nice, sehr nice.
Ich aufpasse, wenn wir das ständig sagen, dass die Bewertungen dadurch abnehmen.
Also ich sag mal so, wenn ihr irgendwie jetzt nur 1 Stern oder so geht, wir finden euch und vernichten euch. Also ist ja ganz klar. Suchen und zerstören.
Ja, aber danke auf jeden Fall, dass ihr so fleißig bewertet und auch immer wieder zuhört. Und oder zuschaut. Ja.
So sieht's aus.
Ja, und jetzt haben wir wieder 2 Uhr morgens. Ich würde sagen, wir müssen langsam ins Bett. Falls, je nachdem, wie spät es bei euch ist, wünschen wir euch einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Vielen Dank.
Und sagen bis zum nächsten Mal.
Jawohl. Leute, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Tschüss.